Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Remco Evenepoel gewinnt die 15. Etappe der Tour de France. Bei seiner furiosen Bergankunft besiegt er den Dominator Tadej Pogacar im Sprint und holt den ersehnten Sieg für das Team von Red Bull Bora Hansgrohe. Zuvor überschattet ein Sturz von Jonas Vingegaard das große Finale. In einer vermeintlich harmlosen Rechtskurve stürzt der bis dato Gesamtzweite und muss das Rennen verletzt aufgeben. Nach dem Schreckmoment fährt das Team von Red Bull Bora Hansgrohe mit sehr viel Druck in den Schlussanstieg. Als Pogacar übernimmt, können nur noch Isaac Del Toro und Remco Evenepoel folgen. Am Ende hat der Belgier die besten Beine. Wir ordnen diese Wahnsinnsetappe sowie die gesamte zweite Tourwoche ein und dafür geht's natürlich wieder rüber nach Frankreich. Und ich frage gleich mal rüber zu Ralf Denk, wie happy bist du mit diesem Ergebnis und hast du mit so einem Finale heute gerechnet?
Ja, happy, super happy. Mehr geht nicht. Und schön, dass Remco bei uns die erste Nicht-Zeitfahretappe gewinnt. Bei der Tour de France hat er schon Etappen hier gewonnen, aber eben nur im Zeitfahren, Anführungsstriche. Aber noch nie Mann gegen Mann und heute Mann gegen Mann, gegen Pogacar, gegen den bisherigen Champion der Tour de France. Und ja, schon ein großer Sieg für uns heute und macht uns alle sehr, sehr glücklich.
Kann ich mir vorstellen. Das klingt noch sehr, sehr gefasst bei dir. Wir analysieren das Ganze jetzt natürlich Schritt für Schritt, müssen aber dafür leider anfangen mit dem, was vor dem Schlussanstieg passiert ist. Und zwar der Szene des Tages: in einer Rechtskurve kommt Jonas Vingegaard zu Fall, rutscht, wie es aussieht, mit dem Vorderrad weg, stürzt und relativ schnell ist klar, er muss diese Tour aufgeben. Wie hast du diese Szene erlebt und gesehen? Ist das einfach unglücklich gelaufen oder wie ist da dein Eindruck?
Ja, man sieht an dem Beispiel oder an dem Unfall eigentlich schon die aktuellen Herausforderungen auch vom Straßenradsport. Es war ein Kreisverkehr, der hatte dann schlussendlich zu dieser Seite eine Ausfahrt und eine Einfahrt. Und das war schon ein richtiges Eck. Was mich ein bisschen komisch oder stutzig macht, ist, dass das Team um Jonas Vingegaard, Wismar Lisa Bike, eigentlich geschlossen in den Kreisverkehr reingefahren ist und plus minus sind alle durchgekommen bis auf Jonas. Aber es gibt auch nicht wirklich gute Bilder. Ich habe es mal nochmal im Detail jetzt versucht auch anzuschauen. Und ja, schlussendlich, das Ergebnis ändert sich nicht. Er ist gestürzt, so wie das ausgeschaut hat. Schlüsselbeinbruch. Er hat auch gleich so eine Ampel gekriegt von den Sanitätern. War auf jeden Fall unmöglich weiterzumachen. Natürlich bitterer Verlust für das Team. Tut mir auch leid für Jonas, dass er so sich verabschieden muss von der diesjährigen Tour de France. Aber auch Teil unseres Sports und man sieht auch an dem Beispiel, wie schnell das gehen kann. Gell?
Definitiv. Man hat, wie du richtig gesagt hast, keine richtigen Bilder. Florian Lipowitz hat gesagt, er konnte dahinter gerade noch abbremsen und drumherum fahren. Er meint, vielleicht war die Kurve ein bisschen unterschätzt. Schwierig wirklich eine Analyse zu sagen, woran es letztendlich gelegen hat, oder?
Ja, es ist echt schwierig. Oh, kann man dem Team einen Vorwurf machen? Ich weiß es nicht. Kann man dem Veranstalter einen Vorwurf machen? Ach, sie haben markiert, mit Strohballen abgesichert und so weiter. Aber wie gesagt, das sind die aktuellen Herausforderungen nach dem Straßenradsport. Wir haben viele Kreisverkehre, wir haben viele Speedbumps, wir haben viele verkehrsberuhigte Bereiche. Das macht es nicht einfacher, dass die Rennen sturzfreier ablaufen.
Man musste diese Szene dann sehr schnell abhaken. Es wurde nur ganz kurz rausgenommen, denn dann stand schon die Bergankunft an. Und da sah es so aus, weil bis dahin hat Lisa Weig sehr viel Druck gemacht, dass ihr das so ein bisschen übernehmt. Ihr seid voll in diesen Anstieg rein. Erzähl mal da, was war da eure Taktik dahinter? Wusstet ihr da schon, hey, Remco hat heute gute Beine? Oder warum seid ihr da so aggressiv reingefahren?
Ja, zuerst muss man mal sagen, zuerst ist die Gruppe, in der Jonas gestürzt ist, hat zuerst mal gewartet auf Jonas. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn ein Spitzenfahrer stürzt, dass man in einer Situation, dass man nicht gleich das ausnutzt. Und die Gruppe um Jonas hat zuerst gewartet. Wir haben eine Minute verzögert. Also die Spitzengruppe hat wieder eine Minute an Vorsprung herausgefahren, weil wir ein Stück weit auf Jonas gewartet haben. Aber wo dann klar war, Jonas wird nicht mehr kommen, dann ging das Rennen weiter. Und zuerst hat mal das Team Bahrain Victorious übernommen. Das war nicht wir. Und erst als der Schlussanstieg dann begonnen hat, haben wir übernommen. Und unser Ziel war eigentlich, die ersten 3 Kilometer, die wo sehr steil waren von dem Anstieg, in einem moderaten Tempo zu fahren. Wir wollten nicht irgendeinen Angriff vorbereiten, sondern wir wollten zuerst mal schauen, dass wir die Kontrolle im Rennen übernehmen, dass das Tempo schnell ist, aber dass es keine Attacken gibt. Und das hat vor allem Jai Hindle sehr, sehr gut gemacht. Dann hat er Tadej Pogacar übernommen und dann ging auch die Lücke schon auf. Und dann konnte nur noch Remco Evenepoel und Isaac Del Toro den Tadej Pogacar folgen.
Ja, da würde ich gerne mit dir noch reingehen. Pogacar übernimmt in der Situation, aber es war nicht die klassische, ich ziehe da jetzt voll drüber, Pogacar-Attacke, sondern er hat das Tempo einfach so forciert, dass zumindest noch möglich war, mitzufahren. Warum macht er sowas? War das in den Hintergedanke, um Del Toro zu helfen? Was ja eigentlich schon wieder Wahnsinn ist, wenn er im gelben Trikot ist, müsste es ja eigentlich andersrum laufen. Oder was glaubst du, war da der Hintergedanke?
Ja, es ist kein Geheimnis, dass sich Tadej Pogacar und Isaac Del Toro gut verstehen. Sie hatten auch vorne noch mit Adam Yates einen Helfer, der wo aus der Spitzengruppe zurückkam. Den haben sie dann auch noch nutzen können für die Tempoarbeit. Und ja klar, auch das ist kein Geheimnis, dass sie gerne, dass das Team UAE Emirates gerne in Paris mit 2 Fahrern am Podium stehen würde. Und Isaac Del Toro ist vom Team logischerweise der, der wo es schaffen kann, noch auch auf dem Podium zu stehen in Paris. Und dementsprechend kann man solche taktischen Spielchen machen, wenn der Leader 5 Minuten Vorsprung hat.
Okay, also tatsächlich Hilfe vom Chef persönlich. War für euch, rückblickend betrachtet, natürlich perfekt, aber sei mal ehrlich, dass nur Remco da noch mit dranbleiben kann. Ich glaube, das hat sehr viele Radsportfans inklusive mir überrascht. Dich nicht oder wie hast du das gesehen?
Ich würde mal sagen, es war schon ein Stempel für unsere Strategie seit Ende April. Und es hat ja nochmal einen Trainerwechsel gegeben, teamintern, für Remco Evenepoel. Und da sind mutige Entscheidungen getroffen worden. Mit mutig meine ich, er ist Lüttich-Bastogne-Lüttich Ende April gefahren und ist bis zur Tour de France kein Rennen mehr gefahren. Also das sind mehr wie 2 Monate ohne Rennen. Das ist was Ungewöhnliches im Profiradsport. Aber der neue Trainer ist der ehemalige Trainer von Jonas Vingegaard. Der hatte den Ansatz gewählt. Wir haben ihm da freie Hand gelassen, dass er, sage ich mal, den mutigen Schritt gehen darf. Wir haben ihm da nicht reingeredet und ich kann nur den neuen Trainer Tim Hemskirt da heute auch gratulieren zu dem, was er aus Remco seit Ende April bis dato gemacht hat.
Also wirklich dieser volle Fokus auf die Tour, weniger Rennen. Es war ja vorher auch mit dem Gewicht von ihm so ein bisschen in den Medien gewesen, dass er ein paar Kilo weniger hat, um eben da über diese steileren Berge mitzukommen. War das auch ein Faktor, denkst du?
Aber das ist ein Gesamtpaket und wir haben ja hier schon mal über Gewichte gesprochen. Also genaue Zahlen werde ich hier nicht preisgeben. Das ist das Persönlichkeitsrecht von Remco, da will ich nicht eingreifen. Aber man sieht schon, dass nicht mehr viel Luft nach oben ist oder nach unten in dem Fall bei Remcos Gewichtsstatus. Und ja, es ist halt mal so, dass man für solche Berge wie heute im Finale auch relativ leicht sein muss. Man darf aber auch nicht eins vergessen, Gewicht ist nicht alles, sondern man muss auch dementsprechend noch die Leistung abrufen können. Und genau die Balance macht's. Und ich würde sagen, bis dato schaut es alles sehr, sehr gut aus bei Remco.
Heute hat er sie definitiv gehabt. Lass uns über das Finale sprechen. Jetzt ziehen die zu dritt vorne weg. Pogacar macht die ganze Zeit bis zum Schluss ein hohes Tempo, ein sehr hohes Tempo. Kein anderer kann folgen. Und jetzt steht es ja eigentlich 2-1, was die Teamtaktik angeht. Trotzdem ist Remco am Ende der Schnellste. Ich hatte das Gefühl, das war das erste Mal auch, dass Pogacar nicht ganz so frisch aussah, zumindest was den Sprint angeht. War das taktisch einfach Fehler von UAE? Hat es Remco so gut gemacht oder waren die alle einfach am Limit und Remco war der bessere Sprinter? Wie hast du das Finale gesehen?
Also für mich war Isaac Del Toro am meisten am Limit. Gibt auch die Platzierung wieder. Er ist aus dem Dreiersprint Dritter und Letzter geworden. Dass Remco sehr punchy ist, weiß man. Er war auch gestern zum Beispiel bei der Zielankunft, hat er noch einige Sekunden zum Beispiel auch auf Ayuso rausfahren können. Schlussendlich war es ein Mann-gegen-Mann-Duell, wo Remco heute besser war wie Pogacar.
Habt ihr ihm da noch irgendwas mitgegeben im Finale oder war das dann einfach dieser, wir haben gestern über den Icon Rider gesprochen, dieser Killer-Instinkt, um dieses Rennen dann tatsächlich zu gewinnen?
Das sind dann schon diese Momente, wo dann die ganz besonderen, ikonischen Rennfahrer ihr Talent, ihr Können abrufen. Und deswegen sind sie halt so ikonisch, weil sie dann eben solche prestigeträchtigen Bergankünfte wie heute bei der Tour de France dann auch gewinnen und nicht Zweiter und Dritter werden.
Jawohl. Wir haben aber noch einen zweiten in eurer Doppelspitze. Das ist Florian Lipowitz. Er hat sich dann hinten mit Paul Sarg-Sas noch ein bisschen von Ayuso absetzen können. Ist damit jetzt im Gesamtklassement Fünfter. War das heute das Maximum? War er nicht ganz, ganz fit? Weil eigentlich hat ja jeder erwartet, okay, so lange harte Anstiege, da ist Florian Lipowitz, tendenziell liegt ihm das. Wie war das heute?
Ja, es geht vorne um Nuancen und Florian war richtig gut und mich freut es auch für Florian, dass er sich verbessern konnte heute in der Gesamtwertung vom 6. auf den 5. Platz, dass wir ein Stück weit Zeit gut gemacht haben auf Joanna Ayuso von Lidl Trek und er hat genau das Richtige gemacht. Er war in der zweiten Gruppe. Er hat nicht arbeiten müssen, weil ja Remco vorne war. Und wir haben die ganze Arbeit Paul Sarg-Sas aufdrücken lassen. Und es ist ja noch über eine Woche Tour de France zu fahren. Auch das geht an so einen jungen Sportler jetzt wie Paul Sarg-Sas nicht spurlos vorbei, was der heute Energie gebraucht hat am letzten Anstieg. Und Florian konnte ein Stück weit Kraft sparen am Hinterrad. Und also ich erwarte in der finalen Woche, wo es wirklich ins Hoch geht, geht, wo die Anstiege nicht 10, 11, 12 Kilometer lang sind, so wie jetzt, sondern der Col du Galibier ist 30 Kilometer lang und da erwarte ich einen sehr, sehr starken Florian Lipowitz und da werden wir dann mal sehen, wie wir das dann auch taktisch nutzen können. Aber auch Gratulation zu der Leistung, was Florian heute gezeigt hat.
Taktisch nutzen heißt dann, dass eventuell Florian Lipowitz auch ein paar Helferdienste für Remco Evenepoel leisten könnte?
Das ist jetzt viel zu früh, dass wir da überhaupt drüber reden. Wir genießen heute den Sieg von Remco Evenepoel. Das ist auch ein Sieg der gesamten Mannschaft, weil wenn man mal gesehen hat, was die Mannschaft heute geleistet hat am Schlussanstieg, dann ist es nicht nur eine Einzelleistung von Remco, sondern wirklich von der gesamten Mannschaft. Und morgen ist Ruhetag, da werden wir auch noch den einen oder anderen Moment des Sieges genießen. Am Dienstag ist Zeitfahren. Und am Dienstag ist Zeitfahren und nach dem Zeitfahren werden wir mal in die Gesamtwertung blicken und dann werden wir uns eine Taktik zurechtlegen, wie wir dann eben am Mittwoch die Etappe angehen und wer für wen arbeitet und wie das Gesamtkonstrukt ausschaut. Aber das ist viel zu früh. Heute genießen wir den Moment.
Und das vollkommen zu Recht. Wir sprechen auch dann gleich noch kurz über das anstehende Zeitfahren nach dem Ruhetag. Allerdings muss man schon sagen, und du hast eigentlich das Fazit schon gezogen. Es ist eine richtig gute Ausgangsposition jetzt. Wir haben Remco Evenepoel als Zweiten, neuen Zweiten, durch den Ausfall auch von Jonas Vingegaard. Eine Minute dahinter ist Del Toro, dahinter Saïk Sass und Lipovic. Wenn du jetzt einen Strich unter die zwei Wochen ziehst und ihr geht mit so einer Position rein, das hättest du am Anfang wahrscheinlich unterschrieben, oder?
Definitiv, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, man sitzt vor dem zweiten Ruhetag auf Platz 2 und auf Platz 5 in der Gesamtwertung, man hat schon eine Etappe gewonnen. Das Zeitfahren hat noch nicht stattgefunden, wo Remco schon auch im erweiterten Favoritenkreis definitiv zu sehen ist. Dann ist es bis dato schon eine gute Tour, aber die Tour ist auch aus in Paris. Und ich will mich nochmal wiederholen, wo wir auch die Tour de France Vorschau hier gemacht haben. Das finale Wochenende um Alpe d'Huez mit den ganz großen Riesen wie dem Col de Galibier oder dem Col de Creus Fer. Da wird nochmal eine Durchmischung kommen. Und deswegen kann man da jetzt noch nicht sagen, das ist jetzt zu Ende. Und so wie es jetzt ausschaut im Gesamtklassement, bleibt es bis Paris, sondern da kommen nochmal wirkliche Alpenriesen.
In die jetzt aber so ein Remco Evenepoel auch ein Wahnsinns Selbstbewusstsein-Boost, denke ich, bekommen hat. Ich habe nur kurz das Interview am Ende noch gehört, wo er meinte, es bedeutet ihm schon viel, auch bei so einer Etappe zu gewinnen und nicht in Anführungsstrichen nur im Zeitfahren, wo er weiß, dass er das kann. Du gehst doch jetzt anders in solche langen Berge rein, wenn du weißt, ich habe dieses Ding oder so einen langen Anstieg mal gewonnen, oder?
Ja, klar. Und es gibt ja das Sprichwort, Glaube versetzt Berge. Und das ist definitiv sehr, sehr hilfreich jetzt für das, was noch kommt für Remco. Er hat heute bewiesen, dass er mit Tadej und mit den Besten der diesjährigen Tour de France mitfahren kann. Und das gibt ihm definitiv eine Portion Selbstvertrauen.
Sehr, sehr gut. Ralf, bevor wir noch auf das Zeitfahren nach dem Ruhetag eingehen, wir haben noch ein, zwei Sachen aufzuholen, die gestern stattgefunden haben. Einmal habe ich gehört, sowohl Florian Lipovic als auch vielleicht auch du hast es nochmal gemerkt. Wir haben darüber gesprochen, wie viele Fans gestern wirklich an der Strecke waren. Florian Lipovic hat sich heute nochmal mehrfach bedankt. Der war noch so ein bisschen überwältigt. Hast du bei der Abreise auch nochmal gemerkt, wie viel da wirklich rund um euch los war?
Nee, es war heute auch nochmal im Paddock vorm Start Gesprächsthema. Wahnsinn, was da los war im strukturschwachen Elsass. Wie viele Leute da doch den Weg gefunden haben. Und wir haben gestern über die Streckenführung gesprochen, die was ja ideal war. Aber auch wie viele deutsche Fans da waren. Und ich habe das gestern vielleicht hier im Podcast gar nicht so widerspiegeln können, weil ich ja selbst nicht an der Strecke war. Ich war im Teambus. Der stand nicht an der Strecke, der stand eher in Richtung Tal. Und was mir heute so die Rennfahrer erzählt haben und auch die Journalisten und auch, ja, die kamen oft um 2, 3 erst im nächsten Hotel an, weil die im Stau waren. Der ganze Berg war blockiert. Das ist, glaube ich, schon auch ein Zeichen, Deutschland wäre wieder reif für einen Tour de France-Start, wenn ich an die vielen Deutschlandflaggen an der Strecke denke und an die vielen Lipo-Bemalungen auf der Straße.
Er bewegt definitiv was, das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Wir hatten noch eine zweite, nicht ganz so schöne Geschichte. Da ging es um einen Vorfall mit den Dopingkontrolleuren. Es war zu lesen, dass um 2 Uhr morgens bei Jonas Vingegaard geklingelt wurde, um 5 Uhr dann bei Tadej Pogacar. Beide haben es noch relativ gelassen genommen, ist aber natürlich für die Regeneration tödlich. Tadej hat jetzt im Interview gesagt, ohne jetzt den schwarzen Peter rüberschieben zu wollen, aber vielleicht waren das sogar die wenigen Prozent, warum Jonas Vingegaard heute nicht ganz so aufmerksam war in der Rechtskurve. Wie siehst du so einen Vorfall? Inwieweit beeinflusst das vielleicht wirklich dann so eine Folgeetappe wie heute?
Ja, ich habe schon immer gesagt, dass Radsport definitiv der engmaschigst kontrollierteste Sport ist. Wir haben auch eine rabenschwarze Historie. Und es ist gut, dass so engmaschig kontrolliert wird. Ob man jetzt wirklich in der Nacht kontrollieren muss, da kann man schon ein dickes, großes Fragezeichen dahinter machen. Rein vom Regelwerk ist es möglich. Also da muss man 24/7 zur Verfügung stehen. Also Da haben wir auch keine rechtliche Handhabe, dagegen vorzugehen. Aber 2 Uhr ist natürlich Tiefschlafphase. 5 ist auch nicht viel besser. Und das kostet schon Energie. Und ich hätte mir gewünscht, dass man, wenn man so eine Aktion vielleicht macht, weil man mal schauen will, was machen die Rennfahrer wirklich in der Nacht oder was passiert in dem Körper, dann hätte man es vielleicht auch flächendeckender machen sollen. Also wir waren nicht betroffen, Team Decathlon war auch nicht betroffen. Wie es bei Lidl war, weiß ich jetzt nicht. Aber nur bei 2 Teams. Ich weiß nicht, ich kenne die Hintergründe nicht. Und ja, wenn es jetzt die nächste Nacht oder die übernächste Nacht bei uns ist oder bei anderen Teams, ja, dann ist es irgendwo auch fair. War es jetzt ein Einzelfall nur bei den 2 Mannschaften, dann finde ich den Vorstoß schon sehr, sehr hart.
Dann werden wir das mal im Auge behalten. Du wirst sicher berichten, wenn sie bei euch vor der Tür stehen. Ja. Jetzt ist aber tatsächlich erstmal Zeit für einen Tag etwas Ruhe. Sag uns ganz kurz, du hast gesagt, ihr wollt den Sieg auch ein wenig zelebrieren. Was steht noch an?
Ja, also mit zelebrieren meine ich jetzt nicht, dass der Bier, Wein auf dem Tisch steht, sondern es wird sicherlich ein Stück weit angestoßen werden heute Abend. Man wird vielleicht nicht gleich jeder um 11 ins Bett gehen, weil morgen eben Ruhetag ist. Vielleicht trinkt man auch noch ein schönes Glas Rotwein. Aber es wird nicht die Party bei uns im Hotel stattfinden, weil für das ist die Tour de France viel zu hart. Und auch der Ruhetag morgen, da muss jeder seine Hausaufgaben machen. Jeder hat was zu tun morgen. Und deswegen wird es, denke ich, in Maßen ablaufen, aber es ist auch nicht schlimm. Sondern wichtig ist es, den Erfolg zu genießen und das werden wir machen.
Das habt ihr euch verdient. Vielleicht kommt ja auch am Dienstag schon der nächste Erfolg dazu. Ich denke, der Name Remco Evenepoel muss immer auftauchen, wenn ein Zeitfahren ansteht. Allerdings gibt's auch 400 Höhenmeter dabei zu bezwingen auf den 26 Kilometer langen Kurs. Was es nicht ganz so einfach macht, wie geht ihr die Etappe an? Ist es tatsächlich was, wo es vielleicht dann wieder am Ende heißen kann, Remco Evenepoel holt sich gleich den 2. Sieg?
Ja, also ich habe es ja vorher schon gesagt, Remco gehört beim Zeitfahren immer aktuell zum erweiterten Favoritenkreis. Es ist kein einfaches Zeitfahren, was die Aufstiegshöhenmeter betrifft. Das sind fast 400 am Stück. Die Abfahrt ist sehr, sehr technisch. Also da muss man zuerst einmal schnell und hoffentlich sturzfrei runterkommen. Wir kennen den Parcours. Also wir haben alles besichtigt hier und es ist schon ein anspruchsvolles Zeitfahren und es ist nach dem Ruhetag, nach dem 2. Ruhetag. Und man muss wirklich schauen, wie kommt jeder Einzelne aus dem Ruhetag. Gell? Und das ist ja jetzt nicht so, dass du dich beim Zeitfahren so ein Stück weit wie bei einer Straßenetappe einrollen kannst. Und wenn die Beine ein bisschen dick sind nach dem Ruhetag, ja, das wird dann schon nach einer Stunde, nach 2 Stunden im Rennen, sondern beim Zeitfahren heißt es von 0 auf 100. Und das nach dem Ruhetag. Ich bin gespannt, wie jeder das verkraftet. Und es wird auf jeden Fall spannend.
Und wir werden es wieder anschauen und danach miteinander reden. Morgen am Ruhetag wird es keine Folge geben, wie gewohnt. Dafür steigen wir Dienstag wieder mit voller Energie ein. Für heute und damit auch die 2. Woche danke ich dir ganz herzlich. Ab Dienstag dann wieder zusammen mit meinem Kollegen Tobias Ruf. Und für heute grüße ich und gratuliere in dem Sinne auch einmal rüber nach Frankreich.
Dankeschön, wir werden es genießen und schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.